Deutschlandfunk Interview.
Schminktipps, Pannenvideos und Influencer mit Millionen Abonnenten, all das und viel mehr findet sich auf YouTube. Und wenn Jugendliche dort surfen, dann suchen sie vor allem nach Ablenkung und nach Unterhaltung. Aber auch das hat der Rat für kulturelle Bildung mit seiner Befragung herausgefunden. Jeder Vierte sucht gezielt nach Information, nach Wissen. Wenn Schülerinnen und Schüler also nicht mehr weiter wissen, dann suchen sie gezielt ein Video, das ihnen hilft. Zur Vorbereitung von Klassenarbeiten, für Hausaufgaben und gerade das Angebot in den Naturwissenschaften. Ist riesig. Über 1000 Lernvideos hat der Mathelehrer Kai Schmidt ins Netz gestellt. In diesem Moment sitzt er in der Oberschule in Uelsen in einer Abiturprüfung. Deshalb haben wir gestern vor dieser Sendung telefoniert und ich habe ihn gefragt, warum er diese Lernvideos auf YouTube postet.
Das ist tatsächlich aus dem Unterricht entstanden. Ich hatte vor 4 Jahren eine ganz, ganz tolle 10. Klasse. Die haben aber leider nie Hausaufgaben gemacht und die haben mir immer erzählt, dass sie es nicht konnten. Und da bin ich dann angefangen und habe ganz kurze Lernvideos gedreht. Und zwar wirklich, müssen Sie sich das vorstellen, linke Hand Kamera, rechte Hand Stift und habe die Aufgaben vorgerechnet und das auf den Schulserver hochgeladen. Aber nach kurzer Zeit war der Schulserver voll und ich brauchte irgendeine Möglichkeit, wo ich Videos zwischenspeichern konnte. Tja, und dann gab es Google, in dem Fall YouTube.
Muss ich das auch so verstehen, dass Ihr Unterricht, wenn ich da so persönlich werden darf, Ihr Unterricht nicht ausgereicht hat, um den Stoff zu vermitteln?
Ja, ich glaube, man muss da 2 Dinge beachten. Das eine ist, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass es eine Ausrede eines Schülers ist, zu sagen, ich habe das nicht verstanden, um sich vor den Hausaufgaben zu drücken. Und das andere ist natürlich, klar kann es bei einer ähnlichen Aufgabe auch zu Problemen kommen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich beides.
Haben Sie denn einen Eindruck davon, ich meine, die Zahl Ihrer Abonnenten ist ja wirklich beachtlich, haben Sie auch persönlich aus den Reaktionen, sagen wir im Netz, einen Eindruck davon, wie wichtig die Videos für die Nutzer, für die Schülerinnen, die Schüler, die Abonnenten sind?
Also ich begleite diesen Prozess jetzt ja seit 4 Jahren vom ersten Video bis heute. Und das Allerschönste an meinem Kanal und die größte Freude für mich, das sind die Kommentare und die Rückmeldungen. Und die sind nicht nur herzlich, sondern auch wirklich immer nett. Und man sieht halt wirklich und man bekommt die Rückmeldung, dass man halt wirklich hilft und wirklich was bewegt. Und das, ja, das ist einfach toll.
Was schätzen die Schülerinnen und Schüler? Ich habe gelesen, für viele Videos ist auch bezeichnet, dass sie schlicht mehr Spaß machen als der normale Unterricht eines normalen Mathelehrers.
Also ich habe natürlich das große Glück, dass ich, wie sagt man so schön, ein anderes Setting habe. Ich erreiche die Schüler dann, wann die Schüler es wollen. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Ich habe nicht die Illusion, dass ich jetzt besser oder schlechter als ein anderer Mathelehrer erkläre. Ich glaube aber sehr wohl, dass manchmal eine Lehrer-Schüler-Beziehung ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube eben, dass ein Mathelehrer mit einem Schüler vielleicht besser funktioniert als mit einem anderen Schüler. Und vielleicht bin ich da für einige einfach die richtige Wahl, während ich für andere dann auch nicht die richtige Wahl bin.
Kann es auch sein, das hat ja dieser Rat für kulturelle Bildung bei der Studie, bei dieser Befragung auch herausgefunden, dass es so sein könnte, dass es auch ein angstfreier Zugang ist und dass es heute eben auch Realität in Klassenzimmern ist oder immer noch Realität, ich weiß es gar nicht, dass man eben nicht zugeben mag oder zugeben kann, dass man etwas noch nicht verstanden hat und dann dankbar ist für diese Extrarunde, die man im Netz drehen kann.
Ja, also gelesen habe ich es auch. Ich kann mir das Ganze vorstellen. Ich nehme es allerdings nicht so wahr. Aber das mag so sein.
Also für Sie ist das quasi eine Ergänzung zu Ihrem Unterricht oder ist das geradezu eine Parallelschule, die man da im Netz auf YouTube
Nein,
findet?
Nein, also für mich ist es eindeutig eine Ergänzung zur Vorbereitung, zur Nachbereitung, zum Lernen, vielleicht zu einer Überbrückung von einem Krankheitszeitraum. Also eindeutig eine Ergänzung und auf gar keinen Fall eine Konkurrenz.
Warum kann es kein Ersatz sein irgendwann?
Weil ich glaube, dass dieses Mensch-zu-Mensch-Lehrer-Schüler-Beziehung in echt, im Real-Life, ich glaube, das ist unersetzbar, unersetzlich. Das gehört einfach zur Schule dazu. Schule ist ja mehr als die Vermittlung von Wissen.
Aber da gibt es Defizite, die man im Netz dann nicht hat?
Nein, ich glaube, manchmal hat man zu Hause vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Ruhe und eben auch die Bereitschaft, sich dann genau jetzt hinzusetzen. Und das ist dann vielleicht freitags in der 2. Stunde, nachdem man Sport gehabt hat, vielleicht nicht so.
Jetzt sind
Mag
Sie,
sehr individuell sein.
Ja, jetzt sind Sie Mathematiklehrer und ich lese ja auch, dass vor allem im Bereich der Naturwissenschaften es ein großes Angebot gerade auf YouTube gibt an diesen Lernvideos und das liegt ja auch nahe, weil es da richtig oder falsch gibt. Gibt es aus Ihrer Sicht, was sagen wir mal die Fächer angeht, durchaus auch Grenzen, wo das eben nicht so gut funktioniert auf dieser Plattform?
Ja, also ich habe auch ein paar Deutschvideos. Und es sind tatsächlich nur ein paar, weil ein Deutschvideo zu produzieren viel, viel schwieriger ist als ein Mathevideo. Und Sie haben es eigentlich genau richtig beschrieben. einem Mathematikvideo, da gibt es richtig und falsch und auch wenn es mehrere Wege gibt, so sind die alle gut nachzuvollziehen. Im Deutschen, deutsche Grammatik, da gibt es so viel Ausnahmen, da gibt es immer die Regel und dann die Ausnahme von der Regel und dann gibt es noch den Sonderfall. Und das macht ein Video wieder sehr langwierig und deswegen funktioniert das vielleicht besonders gut in den Naturwissenschaften und vielleicht in anderen Fächern dann weniger gut.
Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die hat ja auch gleich sich zu Wort gemeldet, nachdem diese Studie rausgekommen ist, die zeigt, wie geschätzt das bei vielen Schülerinnen und Schülern ist. Und sie hat ja relativ skeptisch reagiert und gesagt, also Eltern und Schüler, die müssten immer schon ganz genau hinterfragen, ob die Informationen in den Videos tatsächlich stimmen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit sie einen Überblick haben über alternative andere Angebote, aber hat sie im Prinzip jedenfalls recht?
Also absolut. Ich sehe das ganz genauso. Was aus meiner Sicht auf YouTube noch fehlt, das wäre sowas wie so ein Qualitätssiegel, wo dann unten meinetwegen ein grünes, blaues oder gelbes Häkchen steht, wo ein Dritter sagt, ja, das hat der Lehrer Schmidt richtig gerechnet. Das wäre so eine Sache, die sehe ich auch. Also es ist natürlich für einen Schüler total schwierig zu überprüfen, ob der Lehrer Schmidt sich da jetzt verrechnet hat oder nicht. Und da ist man dann auf dieser Vertrauensebene. Und das mag ganz, ganz oft funktionieren, aber es gibt mit Sicherheit auch Kanäle, wo das nicht funktioniert. Und das ist schwierig, da hat sie recht.
Und nun sind Sie schon Mathelehrer und man kann im Internet googeln, dass Sie Schulrektor sind in Uelzen. Also wie sollen Schüler in anderen Fällen denn überprüfen, ob die Informationen stimmen oder wie sollen sie dieses Vertrauen entwickeln? Das kann ja, und das ist ja das Grundprinzip, auch auf YouTube, jeder kann Sender sein.
Ja, ganz klar. Ich glaube, was damit hilft, sind die Kommentare. Ich schätze YouTube unter anderem dafür, dass dort alle sehr brutal und ehrlich sind. Das eine sind die Däumchen, die hoch und runter gehen, das andere sind die Kommentare. Und wenn ich tatsächlich ein schlechtes Video veröffentliche oder einen Fehler drin habe, dann kann ich mich darauf verlassen, wenn ich es übersehen habe, dann werden es die ersten 5 Zuschauer mir aber relativ schnell mitteilen. Und ich glaube, der gute Kanal unterscheidet sich dann von einem schlechten Kanal. Nicht, dass er keine Fehler macht, sondern dass er dann auf seine Fehler reagiert, das Video dann runternimmt, korrigiert, neu hochlädt. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Nun bleibt aber YouTube insgesamt immer noch eine kommerzielle Plattform. Das heißt, das Unternehmen YouTube setzt alles daran, dass die Schüler jetzt nicht nur ihr Video anschauen, sondern danach noch möglichst weiter auf YouTube bleiben, irgendwas kaufen. Die Werbung wird nach den Algorithmen geschaltet, die auf diese Nutzer passt. Ist das ein klarer Schwachpunkt sozusagen dieser Bildungseinrichtung YouTube-Lernvideos?
Ein Problem. Und ich glaube, man muss da 2 Dinge sehen. Das eine ist, mir ist keine vernünftige Alternative bekannt. Und selbst wenn wir eine Alternative hätten, es gibt ja immer wieder diesen Begriff Bildungsserver, an dem sich ja auch verschiedene Bundesländer schon abgearbeitet haben. Ich glaube, der wäre einfach nicht so cool wie Google, in dem Fall dann YouTube. Weil ich glaube, die Schüler, die sind sowieso auf YouTube. Und der Weg dann von einem Musikvideo oder von einem Unterhaltungsvideo rüber zu einem Lernvideo, der ist ganz kurz. Und ich glaube, das wäre auf einer anderen Plattform vielleicht anders.
Also wir sollten gar nicht den Aufruf von dieser Stelle starten an alle Bildungspolitiker in der Republik, dass es sowas wie eine werbefreie Bildungsplattform geben sollte, dass sie sich endlich darum kümmern müssen.
Ich würde das super begrüßen. Ich finde das ganz toll. Ich finde das richtig gut, wenn wir sowas hätten. Ich sehe das nur überhaupt nicht.
Mir ist auch aufgefallen, dass ja die Befragten selber in dieser Studie sich selber wünschen, dass es eine durchaus kritische Auseinandersetzung über Vor- und Nachteile solcher Videos gibt und durchaus auch den Wunsch, Videos zu hinterfragen. Erleben Sie das denn an Ihrer Schule? Wird das gemacht? Fordern die Schülerinnen und Schüler das beispielsweise auch im Unterricht ein?
Also ich glaube, grundsätzlich ist Medienbildung und auch dieses kritische Auseinandersetzen mit Medien, aber auch mit Information an sich, Information bewerten, beurteilen, einordnen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich wird das in Schulen bearbeitet und auch an meiner Schule, aber ich glaube, das muss ein andauernder Prozess sein. Es ist ja auch für Erwachsene heute total schwierig, eine Information entsprechend einzusortieren. Und dann ist das natürlich auch für Schüler schwierig.
Was wünschen Sie sich da noch mehr, als es sozusagen unter dem Stichwort Medienkompetenz bisher noch an den Schulen gibt?
Also ich freue mich wirklich sehr darüber, dass der Digitalpakt jetzt endlich, möchte ich als Pädagoge dann mal sagen, auf den Weg geht. Und ich hoffe, dass das dann auch erst der Anfang war. Und es ist toll, wenn die Schulen dann demnächst vernünftige Geräte haben und wenn das mit Konzepten hinterlegt wird. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Anfang. Und ich hoffe, dass auch die Politiker das wissen, dass da noch mehr kommen muss.
Jetzt sind es hunderte von Videos, die Sie schon gepostet haben. Haben Sie schon eine Idee für das nächste Video im Kopf?
Ja, ich habe sogar auch ganz sicher die Idee für die nächsten 300 Videos im Kopf.
Für die nächsten 300?
Ja, ja, das ist ganz, ganz einfach. Also mittlerweile sind es 1600 Videos, die in den 4 Jahren entstanden sind. Es ist aber so, dass mir ganz viele Leute E-Mails schreiben oder Kommentare schreiben. Und da steht dann mal drin, kannst du bitte mal dies oder das machen? Oder kannst du das nochmal machen? Oder ich kriege Fotos von irgendwelchen Aufgaben. Also ich habe noch genug Stoff für eine ganz, ganz lange Zeit.
Der Mathelehrer Kai Schmidt und Autor auf YouTube auf seinem Kanal Lehrer Schmidt. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
Das habe ich